SWR 2 Forum.
Preistreiber Pandemie. Was kostet uns die Inflation? Das ist unser Thema heute und mein Name ist Gilly Hensoldt. Ja, alles wird teurer, Lebensmittel, Strom, Mieten. Die Inflation ist so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Die Furcht vor galoppierenden Preisen ist zumindest teilweise zurück in Deutschland. Alles nur ein Nachbeben der Pandemie, das sich schon bald erledigt hat? Oder sind die Zeiten eines stabilen Euro vielleicht vorbei? Einige Ökonomen warnen bereits vor drohender Hyperinflation, erinnern an die dramatische Situation in den 1920er Jahren in Deutschland, als das Geld stündlich an Wert verlor. Sie fordern neue politische Weichenstellungen. Andere raten zur Gelassenheit. Wie berechtigt ist die Angst vor Inflation? Darüber diskutieren wir jetzt in diesem SWR2-Forum und zwar mit Marc Schieritz, Finanzjournalist der Wochenzeitung Die Zeit, mit der Wirtschaftsjournalistin Dr. Ursula Weidenfeld und mit Marc Friedrich, er ist Finanzexperte und Autor. Herr Friedrich, zuletzt lag die Inflationsrate in Deutschland bei 3,9%. Das ist der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Müssen wir uns Sorgen machen?
Ja, wir sehen gerade eine Trendwende natürlich, klar. Und tatsächlich sehen wir überall durch alle Branchen starke Preiserhöhungen, die im Endeffekt der Bürger, der Kunde zahlen muss. Und da sehen wir einfach, dass der Kunde schleichend enteignet wird. Er muss jetzt tatsächlich aktiv werden, um sein Geld in Sicherheit zu bringen, weil es wird nicht nur vorübergehend so sein, sondern es sieht eher danach aus, dass es uns längerfristig begleitet.
Und ist das Grund schon zur Panik für Sie?
Nö, zu Panik ist es nicht, aber man sollte aktiv werden und überlegen, in was man investiert, wie man sein Geld anlegt, wo man sein Geld liegen lässt. Auf dem Konto macht es sicherlich keinen Sinn mehr, aber wir müssen jetzt genau beobachten, wie die Notenbanken reagieren und was sie machen und dann werden wir sehen in den nächsten 6 bis 12 Monaten, in welche Gefilde wir kommen.
Was denken Sie?
Ich gehe davon aus, dass es nicht nur vorübergehend ist, wie von der EZB oder von der amerikanischen Notenbank prognostiziert, sondern dass die Inflation uns die nächsten Jahre begleiten wird und dass sie auch deutlich steigen wird. Richtung zweistellig kann ich mir gut vorstellen. Dahingehend sollte man sich da warm anziehen.
Herr Schieritz, einer Ihrer Artikel in der Zeit zum Thema Inflation, der hat die Überschrift "Fürchtet euch nicht". Jetzt hören wir gerade von Herrn Friedrich, dass wir uns vielleicht sogar auf zweistellige Inflationsraten einstellen müssen. Sind Sie da immer noch entspannt und fürchten sich immer noch nicht?
Also ich glaube überhaupt nicht an zweistellige Inflationsraten. Was wir jetzt ja gerade sehen, ist ein Anstieg, der vor allem darauf zurückzuführen ist, dass wir nach dem Ende der Pandemie sozusagen Verspannungen überall haben in der Wirtschaft. Die Häfen laufen noch nicht richtig. Es fehlen Teile. Ölförderung wird wieder hochgefahren, sodass jetzt erstmal die Preise steigen. Es gab auch Steueränderungen, die sich da auswirken. Aber ich gehe fest davon aus, sagen auch alle Prognosen, die ich kenne, dass es nächstes Jahr wieder sich normalisieren wird. Und es hat eben auch gar nicht viel mit der Geldpolitik oder der EZB zu tun, sondern es ist einfach diese Spätfolge der Normalisierung nach der Pandemie. Insofern würde ich dabei bleiben zu sagen, fürchtet euch nicht. Und ich sehe überhaupt keinen Anlass dafür, jetzt irgendwelche Großgeldumschichtungen oder sowas vorzunehmen. Das macht den Leuten nur Angst. Das, glaube ich, wäre fehl am Platz.
Frau Weidenfeld, hohe Inflationsraten, die fressen natürlich Kaufkraft und auch Ersparnisse von vielen Leuten auf. Wie gefährlich, beunruhigend finden Sie denn die aktuelle Entwicklung bei den Inflationsquoten?
Ich glaube, bei der aktuellen Entwicklung hat der Kollege Schieritz recht, der sagt, das sind eben Spätfolgen der Corona-Pandemie. Im Wesentlichen halt die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer, nachdem sie ausgelaufen ist, wieder auswirkt auf die Inflation. Die zurückgegangenen Löhne, die zurückgegangenen Energiepreise, das alles hat im vergangenen Jahr die Inflation gedrückt. Und so, wie sich das jetzt wieder normalisiert, steigt sie wieder an. Was ich allerdings nicht glaube und wo ich glaube, dass man auf die Dauer sehr, sehr genau hinschauen muss. Das ist auf der einen Seite die Inflation, die mit der klassischen Inflationsrate nicht gemessen wird, nämlich der Anstieg der Immobilienpreise, der Anstieg der Aktienpreise. Da sieht man eben, dass doch in den vergangenen Jahren unglaubliche Zuwächse erzielt worden sind, die natürlich nicht in der Inflation gemessen werden, die aber zum Beispiel jemandem, der gerne ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte in einem Ballungsgebiet, das Leben nicht nur schwer machen, sondern ihn auch dazu bringen, sich sehr arm zu fühlen und sich jetzt schon enteignet zu fühlen. Und auf der anderen Seite die Lohnentwicklung, die in den kommenden Jahren vermutlich auch mit der wirtschaftlichen Erholung, aber auch wegen des demografischen Wandels eine andere Richtung nehmen wird. Und dann sind wir eben tatsächlich bei einem möglichen neuen Anfang einer Lohnpreisspirale und müssen uns eben fragen, ob die Notenbanken dann noch das Instrumentarium haben zu bremsen und ob sie noch die Kraft und die Energie haben zu bremsen.
Das heißt aber, im Moment können wir noch einigermaßen entspannt einfach laufen lassen, wie es im Moment eben läuft.
Ich glaube, dass wir im Moment tatsächlich gelassen sein müssen und eben auch sagen müssen, der Preis der Corona-Pandemie, der wird bezahlt werden müssen. Und ein Teil dieses Preises wird in Inflationsraten bezahlt und ein anderer Teil wird möglicherweise nach dem kommenden Sonntag in Steuererhöhungen bezahlt und möglicherweise in einem höheren Staatsdefizit und möglicherweise, wenn wir viel Glück haben, in Wachstum.
In gewisser Weise, ich will das jetzt nicht zu rosa zeichnen, aber in gewisser Weise ist dieser Anstieg der Inflationsrate, den wir jetzt sehen, ja ein gutes Zeichen. Der zeigt, dass wir diese Krise, in der die Inflationsraten extrem niedrig waren, dass diese akute Phase der Krise jetzt vorbei ist und jetzt normalisiert sich die Wirtschaft wieder. Und wie immer bei Normalisierung geht es eben ein bisschen rucklig vonstatten. Und genau das ist das, was wir jetzt beobachten.
Sind Sie anderer Meinung, Herr Friedrich?
Ja, generell, natürlich, klar, wie immer. Aber es ist halt so, wir sehen ja auch zum Beispiel seit Jahren Fachkräftemangel. Ne? Da sehen wir das demografische Problem. Wir sehen, die Notenbanken werden weiter Geld ins System pumpen müssen. Also eigentlich hat es immer geheißen, da hat die EZB uns versprochen, sobald wir die Zielmarke von knapp 2% Inflation erreichen, dann werden wir die Aufkaufprogramme zurückfahren, wir werden die Zinsen wieder erhöhen und der Bürger wird wieder was auf sein Sparbuch bekommen. Wir haben seit 2016 eine historisch tiefe Niedrigzinsphase bei 0%, die nicht normal ist, die auch zeigt, dass das System wohl krank ist, meiner Ansicht nach. Und jetzt sehen wir, dass die Frau Lagarde dann rauskommt und sagt, nee, also wir bleiben unserem Programm treu. Wir werden sogar mehr wie 2% Inflation haben. Wir werden weiterhin Staatsanleihen aufkaufen. Wir werden es ein bisschen reduzieren, aber die Zinsen bleiben erstmal bei null. Und wir sollen eigentlich froh sein, dass wir einen Job alle haben. Und da muss ich einfach sagen, da wird der Bürger tatsächlich in Europa schleichend enteignet. Die Altersvorsorge wird unmöglich. Er kann nicht mehr adäquat fürs Alter vorsorgen. Frau Weidenfeld hat es schon richtig erkannt. Wir sehen eine Asset Price Inflation, also Vermögenswerte steigen in immer größere Höhen. Also Normalbürger, Gutverdiener kann sich in großen Ballungsgebieten keine Immobilien mehr leisten. Und der kleine Mann und die kleine Frau, die können dann auch nicht mehr zum Beispiel am Aktienboom teilhaben, also können keine Altersvorsorge mehr aufbauen, können sich keine ETFs leisten, weil auch da die Löhne nicht so stark steigen wie die Inflation und die Aktien immer teurer werden. Also vor 160 Jahren musste ein Arbeiter 30 Stunden arbeiten, um sich einen Teil des S&P 500, des Aktienmarkts zu kaufen. Jetzt sind es schon 120 Stunden. Also sieht man einfach, dass die breite Masse ja bestohlen wird, dass die Inflation doch Diebstahl ist und dass er sich nicht mehr adäquat dann fürs Alter vorsorgen kann oder Vermögenssicherung betreiben kann. Und das ist schon ein Problem, dass Altersarmut weiter voranschreiten wird, dass die Spaltung der Gesellschaft größer wird, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und natürlich wird es auch zu sozialen Problemen führen, Rentensystem und so weiter.
Aber Herr Friedrich, da muss ich jetzt an ein paar Punkten doch korrigieren. Also Punkt 1, die EZB hat nie gesagt, sobald die Inflation über 2 steigt, erhöhen wir die Zinsen. Und wenn sie mittelfristig und dauerhaft sich normalisiert, dann erst.
Vielleicht müssen wir ganz kurz das nochmal erklären. Ja, sie hatten es schon angesprochen, Herr Friedrich. Die EZB hat gesagt, sie peilt eine Inflationsquote von roundabout 2% an. Das ist ja eine einigermaßen neue Entscheidung und um die geht's gerade. Also die EZB hat diese Entscheidung getroffen, aber nicht gesagt, der Automatismus ist, sobald wir da sind, hören wir auf mit den Anleihekäufen.
Ja, also das vorherige Preisziel bei 1,9, jetzt ist es 2, aber immer als mittelfristig definiert. Also nicht einmal drüber und dann schwupp passiert was, sondern immer, wenn es über einen längeren Zeitraum. Das wäre der erste Punkt. Und das mit der Altersvorsorge verstehe ich auch nicht so richtig. Denn wenn die Aktien ja steigen, also wenn Sie argumentieren, dass wegen der niedrigen Zinsen Aktien und so weiter teuer werden, dann ist es doch gut. Dann kann ich ja gerade erst, wenn ich in Aktien investiere, hätte ich ja gerade daran verdient. Und in der Tat, hätte ich in Aktien investiert in den letzten Jahren, wäre ich ziemlich reich geworden, auch über Fonds und andere Dinge. Die Aktienmärkte sind seit 20 Jahren extrem gut gestiegen. Jeder, der investiert hat, hat wirklich gut Geld gemacht.
Aber und Fakt ist vielleicht auch, Herr Schieritz, dass die Deutschen ja beim Thema Aktien noch eher zögerlich sind.
Genau,
also dass wir da über eine Minderheit sprechen.
Ja, das muss ja nicht so bleiben. Man könnte das ja in die Breite gehen. Und ich möchte noch einen Punkt machen. Bitte auch nicht vergessen, dass der größte Teil der Altersvorsorge über die staatliche Rente finanziert wird. Und wovon hängt die ab? Von der Lohnentwicklung. Insofern, wenn die Arbeitslosigkeit niedriger ist wie jetzt und die Löhne stärker steigen, dann ist das auch sehr, sehr wichtig für die Altersvorsorge.
Also im ersten Punkt muss man ganz klar sagen, dass jetzt sogar schon die Bundesbank ja auch sagt, wir werden eher 4-5% sehen bis Ende des Jahres. Und die Inflation wird doch länger anhalten. Auch die amerikanische Notenbank hat jetzt verlauten lassen, wir werden eher 4-6% bis Ende 2023 sehen, nicht nur vorübergehend. beginnt. Dann natürlich, wir sehen, dass die Inflation auch immer zu Boom- und Bust-Zyklen führt, also dass praktisch inflationsgetrieben die Aktienmärkte stark steigen. Da sehen wir Übertreibungsphasen, Internetblase genannt, natürlich die Immobilienblase 2007, 2008 in den USA, aber auch in Europa. Und dann platzt die Blase und die breite Masse muss dann dafür zahlen. Und das ist halt immer das Unfaire im System, dass dann der kleine Mann dafür zahlen muss, für Krisen, die er nicht verursacht hat. Also das Geldsystem an sich ist das Problem und die Notenbank wird, wie gesagt, weiterhin natürlich Geld ins System pumpen müssen, um halt das ganze Geldkarussell am Laufen zu halten.
Friedrich, ich glaube, dass man schon auch fairerweise sagen muss, dass das Corona-Management der vergangenen Jahre natürlich auch den kleinen Mann in seiner Existenz gesichert hat. Also zu sagen, dass die Inflation ihn enteignet oder die kleine Frau oder eben den lohnabhängigen Beschäftigten. Das ist die eine Sache. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite muss man eben schon sagen, dass wenn man in einem Land lebt, das in einer Krise wie der vergangenen Jahre aufgestocktes Kurzarbeitergeld gibt, ein Land, das dafür sorgen will und versucht sein Bestes, dass Unternehmen dann nicht in Insolvenz gehen müssen, da sieht man eben einfach auch, dass auf der anderen Seite eben schon auch was steht. Es steht ja nicht da, dass der kleine Mann in Anführungszeichen ständig irgendwie der Geknechtete ist, sondern er ist ja auch derjenige oder sie ist diejenige, die profitiert hat von einem sehr aktiven, sehr großzügigen Staat, der dafür in die Verschuldung gegangen ist. Und insofern, glaube ich, stimmt diese Erzählung, die Sie sagen, nicht ganz.
Also die Staatsverschuldung ist ja dann praktisch, das zahlen wir ja, die Bürger zahlen die Zeche, weil wir sind der Staat. Und weil Herr Schiritz noch das Rentensystem angesprochen hat, das Rentensystem ist ja eigentlich de facto ein Schneeballsystem. Also wir haben ein demografisches Problem, das von keiner Partei irgendwie adressiert wird. Wir werden immer älter, was ja schön ist, ne? Aber die Alten werden immer mehr und die Jungen werden immer weniger. Und wir haben immer weniger Facharbeiter, immer mehr prekäre Arbeitssituationen, Generation Praktikum nur mal als Stichwort. Und wie gesagt, die Staatsschulden sind zwar gestiegen um 14%, ne, um halt diesen Puffer zu haben, damit die Menschen jetzt in dieser Corona-Krise natürlich sozial aufgefangen werden, was absolut unterstützenswert ist und was auch jeder Ökonom befürworten würde. Aber wir müssen jetzt halt, wenn jetzt die Schulden stärker wachsen wie das Wirtschaftswachstum, haben wir halt in der Zukunft natürlich ein großes Problem. Und darauf möchte ich einfach hinweisen, was ist die Lösung? Werden die Schulden irgendwie zurückgeführt? Wird das Wirtschaftswachstum die Inflation auffressen und so weiter? Darüber muss man ja auch mal dann drüber sprechen. Also ich glaube einfach, die Inflation ist nicht einfangbar, weil ein bisschen Inflation führt auch gerne immer wieder mal, wie es die Vergangenheit gezeigt hat, zu mehr Inflation und sie bekommen halt dann die Zahnpasta nicht mehr in die Tube zurück.
Ich finde, da haben Sie recht, das ist die große Gefahr. Es ist nur auch eine große Gefahr in einem Stadium, wo man wirklich noch nicht weiß und noch nicht wissen kann, wo es hingeht, sofort Ängste zu schüren, die möglicherweise eben nicht angebracht sind. Ich glaube, dass eben gerade in der Frage, wie man sein Geld anlegt, wie man mit seinem Geld umgeht, da spielt Vertrauen eine sehr große Rolle. Und wenn man ständig den Teufel an die Wand malt, dann tut man niemandem einen Gefallen. Doch, das tun Sie.
Nee, garantiert nicht. Ich bin wie ein Navigationssystem. Ich warne vor was passieren kann. Wirtschaftshistorisch war es ja.
Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns nochmal anschauen, warum die Inflation denn so ist, wie sie im Moment ist. Wir hatten es gerade schon so ein bisschen angerissen. Einiges lässt sich natürlich auf die Pandemie und ihre Folgen zurückführen. Also die Mehrwertsteuer, die gesenkt wurde, dann wieder angehoben. Natürlich auch, dass die Wirtschaft jetzt wieder allmählich anzieht. Dann die Corona-Hilfen der Europäischen Union. Da ist einiges zusammengekommen, was man da als Gründe ranziehen kann. Aber es gibt ja auch Sachen, die quasi jetzt in der Nach-Corona-Zeit uns auch noch erhalten bleiben. Stichwort Rohstoffmangel, Stichwort auch Fachkräftemangel. Also die Frage ist ja schon, was glauben Sie, was bleibt uns jetzt da dauerhaft erhalten und was wird irgendwann eben doch auch, weil sich Corona erledigt hat, sich auch erledigen an Faktoren, die Einfluss auf die Inflation haben?
Ja, also ich glaube, dass das Thema Rohstoffmangel, Materialmangel sich lösen wird. Das sind einfach typische Zyklen. Das läuft dann wieder an und dann sinken die Preise wieder. Beim Holz hat man das gesehen. Erst vor einem halben Jahr war Holz noch extrem teuer. Inzwischen hat sich der Preis schon wieder normalisiert ein Stück weit.
Bei Eisen übrigens auch.
Also die Nachfrage schafft sich da irgendwann das Angebot und der Preis sinkt wieder. Was in der Tat ein Thema ist, das hatte Frau Weidenfeld ja auch schon angesprochen, ist die Frage, sozusagen haben wir strukturell es künftig mit einer Welt zu tun, in der Arbeit eher knapp ist, in der sozusagen die westlichen Volkswirtschaften altern, die chinesische ja auch. Das heißt, weniger Leute müssen die Dinge herstellen, die dann verkonsumiert werden. Das heißt, der Faktor Arbeit sozusagen wird knapp und die Arbeitnehmer können dadurch auch höhere Löhne einfordern, was erstmal ja eine sehr gute Nachricht ist. Das heißt, dass ein Stück weit verschiebt sich sozusagen die Macht wieder zurück vom Kapital zur Arbeit hin. Höhere Löhne heißt einfach immer auch höhere Preise, dass wir uns in einer Welt befinden, in der ich nicht mehr für 2 Euro einen Döner kaufen kann oder so, weil einfach die Leute mehr Lohn verlangen werden.
Das wäre ja aber auch dann in Ordnung, wenn ich auch mehr Geld verdiene, genau, mir meinen Döner für dann nicht mehr 2, sondern mehr Euro auch noch leisten kann.
So ist es. Ich glaube, da geht es ehrlich gesagt nicht unbedingt um den Döner, sondern es geht vor allem um personenbezogene Dienstleistungen. Und da haben wir ja ein Problem, und zwar ein doppeltes. Wir haben also einmal im Moment zu wenig Menschen, die bereit sind zu pflegen, Kinder zu betreuen, sich um Senioren zu kümmern und Ähnliches, die im Augenblick auch noch vergleichsweise nicht besonders gut bezahlt werden. Mhm. Wenn die aber, und das ist ja absehbar, in Zukunft wesentlich höhere Löhne bekommen, dann treffen sie auf ein Klientel und auf eine Kundschaft, der auf der einen Seite der Staat ist, dessen finanzielle Möglichkeiten tendenziell eher begrenzt sind, auch weil er sich sehr, sehr großen anderen Aufgaben wie dem Klimawandel widmen muss, und auf der anderen Seite auf Kunden, die eben kein Vermögen mehr bilden können, weil sie alt sind. Also wenn ich mit 60 oder 70 dann versuchen muss, oder 80, personenbezogene Dienstleistungen einzukaufen, werde ich mit viel, viel höheren Preisen konfrontiert werden, und dann ergibt sich eben auch innerhalb einer globalen harmonisierten Verbraucherpreisindex-Entwicklung ergeben sich in einzelnen Gruppen doch fundamental dynamischere Situationen, die für diese Leute ganz, ganz schwer zu handeln sind. Und
können Sie da mal ein konkretes Beispiel machen? Also was könnte da passieren?
Dann nehmen wir mal an, es gibt ein älteres Ehepaar, die sind beide 80, die brauchen Hilfe im Haushalt, weil sie es nicht mehr alleine bewältigen können, und die brauchen Hilfe bei der Pflege. Dann wird das heute vielleicht mit 20 oder 25 Euro pro Dienstleistung abgerechnet. Wenn das dann mit 50 Euro abgerechnet wird und eben nicht von der Pflegeversicherung bezahlt wird, sondern privat finanziert werden muss, dann werden diese beiden Senioren ein sehr großes Problem haben, weil die ja nicht sagen können, na gut, dann sparen wir jetzt mal oder wir gehen in Aktien oder wir bilden Vermögen. Für die ist eben die Vermögensbildungsphase zu dem Zeitpunkt abgeschlossen.
Und Herr Schieritz, sowas könnte ja dann doch Grund sein, sich zu fürchten.
Ja, erstmal wird es einfach eine Verschiebung sein der relativen Preise. Ja, also ich bezahle mehr für die Pflege. Das heißt, ich kann weniger ausgeben für Urlaub und sonstige Dinge. Was dann über kurz oder lang passieren sollte, ist, dass sozusagen Pflege teurer wird und Urlaub und so weiter billiger werden wird, sodass die Inflationsrate insgesamt möglicherweise gar nicht so stark sich verändert, aber bestimmte Unterkomponenten dieser Inflationsrate. Was aber trotzdem heißt, ich fühle mich ärmer, weil ich muss mich ja pflegen lassen, wenn ich pflegebedürftig bin, habe ich ja keine Wahl.
Aber ich kann nicht mehr in Urlaub.
Aber ich kann dann eben nicht mehr in Urlaub, und das könnte in der Tat passieren. Also faktisch profitieren wir da im Moment ja davon, dass die Dienstleistung Pflege sehr, sehr günstig, zum Teil auch aus dem Ausland einkaufen, und das wird möglicherweise sich schon über kurz oder lang ändern.
Ich glaube tatsächlich, die Deutschen haben einfach zu viel Geld auf dem Konto, haben Angst vor Investments. Wir reden von fast 3 Billionen Euro, und Inflation, das muss der Zuhörer auch verstehen, ist ja sowas wie eine versteckte Steuer, ist de facto auch eine Art Diebstahl, eine zusätzliche Steuer, und uns wird einfach Kaufkraft genommen. Und ich habe halt die Sorge, wenn man wirtschaftshistorisch in die Vergangenheit schaut, ist der Gelackmeierte halt dann der kleine Mann, die kleine Frau, die dann nicht mehr daran partizipieren können an dem System, und dass es dann auch zu Altersarmut kommt. Und Altersarmut ist jetzt schon ein Thema. Ich meine, wenn ich nach Stuttgart gehe, sehe ich viele ältere Herrschaften, die jetzt schon nach Pfandflaschen suchen. Das gab es vor 10, 15 Jahren noch nicht, und das wird in Zukunft zunehmen. Da muss man sich nur andere Regionen der Welt anschauen. Dahingehend finde ich Inflation brandgefährlich, und das sollte man sich darauf vorbereiten. Geld auf dem Konto momentan macht meiner Ansicht nach gar keinen Sinn, weil nicht nur Minuszinsen drohen, sondern halt auch der Kaufkraftverlust durch die Inflationsrate.
Herr Friedrich, ich fände es ehrlich gesagt ganz gut, wenn wir an dieser Stelle auch sagen würden, dass Sie ja nicht nur Autor sind, sondern dass sie auch davon leben, dass Menschen Angst vor Inflation haben.
Nee, also das sehe ich nicht so. Also ich habe jetzt nicht einmal irgendwas erwähnt, was meine Dienstleistung ist oder so. Sie verkaufen ja auch Bücher und haben ja auch ein Eigeninteresse. Aber ich möchte Tacheles reden. Es geht jetzt nicht um Diffamierung oder Stigmatisierung einer einzelnen Person, sondern lassen Sie uns doch sachlich über die drohende Inflationsgefahr reden und was der Bürger machen kann. Und keiner muss zu mir kommen.
Da bin ich sehr dafür. Ich wollte genau. Nur darauf hinweisen.
Sie haben jetzt darauf hingewiesen, dafür danke ich Ihnen auch. Auf jeden Fall.
Dankeschön.
Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, diese Ursachen der Inflation klar zu benennen. Denn davon ist ja auch abhängig, was die Gegenmittel sind. Ja? Wenn das Problem genau darin liegt, dass sozusagen Pflegedienstleistungen teurer werden, weil wir nicht mehr genug Pflegekräfte haben, dann kann die EZB da nicht viel dran machen. Ja? Die kann ja keine Pflegekräfte backen, die kann auch keine wegnehmen. Dann muss man über Versicherungsformen, Steuern, vielleicht andere Ausbildungssysteme und so weiter reden. Da reden wir ja über reale Knappheiten. Ja? Da reden wir darüber, dass sich in der Welt irgendwas verändert hat und das Preissystem das widerspiegelt. Und deswegen ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, davon auszugehen, wo eigentlich der Grund liegt dafür, dass Dinge teurer werden.
Genau. Und ich glaube halt tatsächlich, Herr Schieritz, darüber haben wir auch schon beide köstlich miteinander gestritten, ich glaube, es liegt am falschen Geldsystem, es liegt an der falschen Notenbankpolitik, dass praktisch diejenigen, die nah am Futtertrog der Notenbank sind, profitieren, dass wir immer wieder Vermögensblasen sehen, Spekulationsblasen, die dann irgendwann platzen, weil das ist nun mal so, Blasen platzen irgendwann immer. Und dass einige wenige immer perverser reich werden, weil sie immer mehr Vermögen konzentriert akkumulieren und die breite Masse im Hamsterrad immer schneller rennen muss. Also um die Umwelt zu schützen, um die Ressourcen weniger zu verbrauchen, sollten wir eigentlich ein neues Geldsystem implementieren, weil eine steigende Geldmenge schafft nicht Wohlstand für alle. Ne? Wir brauchen Produktivität, wir brauchen Innovation, wir brauchen Wertschöpfung durch die Menschen und da müssen wir ansetzen und da sehe ich halt gerade einfach vieles in die falsche Richtung laufen. Und das ist meine große Sorge, nicht nur als Buchautor oder Unternehmer, sondern als Privatperson, als Steuerzahler und als Familienvater.
Jetzt haben Sie einen Stichpunkt gerade genannt schon, Herr Friedrich. Wir brauchen natürlich auch Investitionen, gerade eben in klimaneutrale Produktion. Auch das ist ja ein Punkt, den man jetzt nicht einfach wegdiskutieren kann. Dafür braucht es ja auch Geld.
Genau. Fakt ist aber auch, dass die Inflation eigentlich de facto die Umwelt zerstört. Denn durch Inflation erzeugen wir ein künstliches Wirtschaftswachstum und verbrauchen Ressourcen, die wir sonst nicht brauchen würden. Wir haben ja so viel Schrott aus China in den letzten Jahren oder Jahrzehnten durch die billigen Arbeitersklaven in China uns eingeschippert. Wir leben in einer Überflussgesellschaft und die ist durch diesen Wachstumswahn und durch die Inflationierung des Geldsystems natürlich weiter vorangetrieben worden. Und aus dem Grund appelliere ich für ein neues Geldsystem. Darüber sollten wir reden. Wir sollten die Notenbank in die Haftung nehmen und gemeinsam diskutieren, welches Geldsystem ist demokratischer, ist gerechter, ist fairer und führt nicht immer zu neuen Spekulationsblasen an den Aktienmärkten oder auch an anderen Märkten, für die dann die breite Masse zahlen muss. Und das ist meine große Sorge, dass wir da kurz wieder davor stehen.
Aber Entschuldigung, aber ich verstehe es wirklich nicht. Was hat die EZB damit zu tun, dass China günstig Dinge herstellen kann und nach Deutschland exportiert?
Das Fiat-Geldsystem. Ich glaube, eine Kritik ist, dass wenn Geld eben so billig zu haben ist, wird es dann vielleicht auch von Staaten ausgegeben für Dinge, die gar nicht notwendig sind. Wenn Geld teurer wäre, würde man vielleicht auch als Staat sorgfältiger überlegen, worin man investiert.
Aber letztlich wären wir doch in den letzten anderthalb Jahren volkswirtschaftlich total abgeschmiert, wenn eben nicht eine staatliche Wachstumspolitik und eine geldpolitische Wachstumspolitik gemacht worden wäre. Und dann ist es der Volkswirtschaft auch egal, ob ich etwas aus China kaufe, was ich nicht brauche, oder ob ich beim Manufaktum ein nachhaltig geschmiedetes Messer erwerbe. Hauptsache ist doch, dass Menschen sich entscheiden, etwas zu kaufen, dass sie das Vertrauen haben, dass sie im nächsten Monat noch Geld haben, um etwas zu kaufen. Dass eine Volkswirtschaft wie die deutsche oder wie die europäische erstens von der internationalen Arbeitsteilung massiv profitiert, auch in ihrem Sinne, Herr Friedrich, weil es nämlich die Inflationsraten drückt, wenn man weltweit einkaufen kann und weltweit Preise vergleichen kann. Und dass dieses davon Profitieren auch damit zusammenhängt, dass die Zinsen in der Vergangenheit künstlich niedrig gehalten worden sind. Das liegt doch auf der Hand. Also zu sagen, das sei der Auswuchs eines furchtbaren Systems, da kann ich nur sagen, in den letzten zwei Jahren hätte ich aber in keinem anderen System leben wollen.
Gut, aber wir müssen ja auch bescheinigen dem System, dass wir eine Art Insolvenzverschleppung sehen. Also man hat ja die Zinsen in den Keller senken müssen, um das ganze Finanzkonstrukt am Laufen zu halten. Sonst wäre ja Italien schon längst pleite in der Eurozone oder wir hätten Bankenpleiten gesehen. Die Frage ist halt, wuchern jetzt die Probleme weiter vor sich hin? Wurden die wirklich gelöst oder kommt irgendwann das dicke Ende? Man hätte das Grundübel anpacken müssen. Man hätte wirklich gucken sollen, wo ist das Problem und meiner Ansicht nach ist das falsch gestrickte Geldsystem ein Riesenproblem, weil wir haben die Probleme nicht gelöst, wir haben sie lediglich teuer in die Zukunft verschoben und wir zahlen die Zeche durch Nullzinsphase, durch die Enteignung, durch eine steigende Inflation, durch neue Spekulationsblasen und so weiter.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass natürlich eine höhere Inflationsrate schlecht ist für manche Leute, weil Sachen eben teurer werden, aber sie hat natürlich auch den Vorteil, dass sich quasi Schulden weginflationieren und damit auch eben Investitionen ich würde sagen, einfacher werden. Wenn wir jetzt an diesem Rad drehen, haben wir dann nicht das Problem, dass vielleicht auch notwendige Mittel, die wir eben gerade brauchen, um die Wirtschaft umzubauen, nicht mehr so einfach verfügbar sind, Frau Weidenfeld?
Genau, das ist der Punkt. Wenn die Zinsen steigen und eben Kredite teurer werden, dann wird das Schuldenmachen teurer, dann wird auch das Investieren teurer. Und dann wird man sich sehr genau überlegen, was man sich an Investitionen leisten kann. Und wenn man mal davon ausgeht, dass die meisten Investitionen zum Klimaschutz sich im Grunde nur dann rechnen, wenn es einen relativ hohen CO2-Preis gibt, also wenn das Ausstoßen von Klimagas einen marktgerechten Preis bekommt. Und solange das nicht der Fall ist, ist es eben billiger, die Umwelt zu verschmutzen. Dann wird man eben nicht investieren. Und dann werden eben auch diese ganzen großen staatlichen Programme, die im Moment aufgelegt werden, nicht mehr gut finanzierbar sein. Das ist genau die große Gefahr, die Sie beschreiben.
Ich würde das gerne noch ein bisschen weiterspinnen. Also es ist ja so, dass wir im Moment in einer Phase in der Tat mit niedrigen Zinsen sind. Man könnte ja von einer Art glücklichen Fügung sogar sprechen, denn wir haben diese niedrigen Zinsen in einer Zeit, in der wir gewaltige Investitionsbedarfe haben, global, für diesen Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Ökologie und Klimaneutralität. Also es ist doch besser, jetzt aus gesamtgesellschaftlicher Sicht das jetzt machen zu können, wo die Zinsen so niedrig sind, als in einer Phase extrem hoher Zinsen. Also, oder um mal ein Beispiel, das man vielleicht verstehen kann, wenn ich ein Haus kaufe, ist es erheblich leichter, das bei 0% Zinsen zu finanzieren, als bei 10% Zinsen. Insofern hat das durchaus auch seine positiven Seiten.
Aber wenn Sie jetzt gerade das Thema Immobilien ansprechen, der Immobilienmarkt boomt, eben weil die Zinsen niedrig sind. Wie groß ist denn auch die Gefahr, dass da eine Blase entsteht oder vielleicht auch schon entstanden ist?
In Deutschland? Sehe ich nicht. Also die Leute sagen das schon seit, Herr Friede ja auch, seit, glaube ich, vielen Jahrzehnten das oder Jahren.
Dass so weit da, bin ich noch nicht.
Ja, dass da die Riesenblase platzt und Insolvenz und Hyperinflation, nichts davon ist bisher eingetreten. Also vielleicht tritt es ein, dann esse ich meinen Hut vor Ihnen, Herr Friedrich, und krieche zu Kreuze. Aber bisher ist es noch nicht so. Und ich glaube auch nicht, dass es unendlich so weiter steigen wird, die Preise. Es wird sich vielleicht normalisieren, aber wir sind ja im historischen Vergleich in Deutschland, muss man immer sagen, wenn man es vergleicht, jetzt Berlin, wo ich lebe, mit, sagen wir mal, London, New York oder sonst wo, ist es teuer, aber noch nicht sehr, sehr teuer.
Kommen Sie mal in den Süden, bitte.
Frau Weidenfeld, teuer, aber noch nicht sehr, sehr teuer und auch noch nicht zum Fürchten?
Doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass wir gerade im Immobilienbereich so eine Kombination von Angst vor Inflation, Angst vor der nächsten Krise sehen und dass deshalb Menschen bereit sind, viel höhere Preise zu bezahlen, als sie eigentlich angemessen wären. Wir sehen da auch eben inzwischen doch Investitionen von marktfremden Unternehmen, Personen und Fonds, die in den Immobilienmarkt gehen, weil man das für vergleichsweise sicher hält. Und wir sehen, dass eben durch den Preis, das, was Herr Schieritz gerade beschrieben hat, nämlich den Zinsvorteil, ich kann mir natürlich eine Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen und das sehr, sehr günstig finanzieren, aber ich zahle eben inzwischen auch entsprechend viel höhere Preise. Und dass darin etwas Blasenhaftes wohnt, ist, glaube ich, unbestritten und unbestreitbar. Unabhängig davon, ob das im Vergleich zu London oder Paris immer noch preiswert ist, ist es eben so, dass die Entwicklung der vergangenen Jahre gezeigt hat, dass da im Grunde so eine Art inhärente Inflationsrate schon ewig von 3, 4, 5% drin ist. Und das kann nicht gesund sein.
Also was tun?
Wir sind einfach in einer Situation, und das ist das Bittere, was Herr Friedrich eben beschrieben hat. Wir sind in einer Situation, die Schuldner belohnt, die auch den Staat als Schuldner belohnt. Und die Sparer, Menschen, die sich eben nicht trauen, ihr Geld riskant anzulegen, bestraft. Das wird sich erst ändern, wenn wir eine Zinswende haben. Und diese Zinswende wird aber eben Kollateralschäden an anderen Bereichen ausüben, die wir eben beschrieben haben. Eben bei der Frage, mit welcher Rendite lohnen sich dann noch Investitionen?
Ja, die Kollateralschäden sehen wir ja jetzt schon teilweise, ne? Also die Menschen, die auf eine Lebensversicherung gesetzt haben oder ihr Geld auf dem Sparbuch haben, die haben eigentlich de facto nichts gewonnen. Wir sehen gigantische Zombie-Unternehmen, ganze Branchen sind zombifiziert worden durch das viele billige Geld.
Welches meinen Sie denn?
Was ist denn ein Zombie-Unternehmen?
Ich kenne einige, Evergrande zum Beispiel. Nein, aber Unternehmen, die praktisch durch ihr natürliches Geschäftsgebaren die Zinsen oder die Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Also da gibt es ja verschiedene Studien, die Sie ja auch kennen, Herr Schieritz, wo wir einfach sehen, dass die in Europa oder auch in USA 10, 15, 20% der Unternehmen eigentlich in einem normalen Zinsumfeld nicht überleben würden.
Frau Weidenfeld, wenn ich Sie richtig verstehe, dann gerade wenn wir aufs Thema Immobilien gucken, wir da eigentlich eine Zinswende, zumindest eine vorsichtige Änderung der aktuellen Zinspolitik aus Ihrer Sicht doch brauchen? Also das heißt, dass man nicht mehr ganz so günstig sich verschulden kann, um zum Beispiel in Immobilien zu investieren.
Es wäre jedenfalls schon mal ein Fortschritt, wenn die Europäische Zentralbank anfangen würde, Liquidität aus dem Markt zu nehmen. Also eben nicht mehr in dem Umfang Anleihen aufzukaufen, wie sie das bisher tut. Das ist ja auch offensichtlich absehbar, dass sie das tun wird, also dass sie ihr Kaufprogramm zurückfahren wird. Und das ist schon mal ein Fortschritt, klar.
Das wird ja auch passieren. Also in Amerika auch. Diese ganzen Programme waren ja Notfallprogramme und jetzt mit der Normalisierung der Wirtschaft werden die Zentralbanken natürlich
zurückgehen. Die Frage ist halt eben immer, wann es passiert.
Klar, da kann man drüber streiten.
Ich glaube schon, dass Herr Friedrich recht hat, wenn er sagt, dass die Notenbanken natürlich und gerade die Europäische Notenbank, die ja eigentlich nur das Inflationsziel im Auge haben soll, die sollen ja nicht den Arbeitsmarkt oder das Wirtschaftswachstum im Auge halten, aber dass die Europäische Zentralbank da, sagen wir mal, sehr liberal vorgeht. Wenn die eben auch sagen, das 2%-Ziel, das wollen wir nur mittelfristig erreichen. Also wenn wir 10 Jahre drunter liegen oder 5, dann können wir auch mal 5 Jahre drüber liegen. Das ist natürlich schon auch ein Signal dafür, dass Geldpolitik eben sich nicht mehr nur an der Inflationsrate orientiert, sondern eben sehr, sehr stark schaut auf die Konjunktur, auf die politische Umgebung. Das hat die EZB in der Finanzkrise getan und damit hat sie möglicherweise den Euro stärker zusammengehalten als andere politische Spieler, deren Aufgabe das gewesen wäre. Ja. Aber ich glaube schon, dass zum Ende einer Krise dazugehört, dass man sich auf seine Aufgaben wieder besinnt. Und das sehe ich bei der Europäischen Zentralbank noch nicht in dem Ausmaß, wie es sein müsste und wie es auch der konjunkturellen Situation im Jahr 1 nach der Krise angemessen wäre.
Ja, ich glaube aber ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist da jetzt, war ja von dem kleinen Mann oder der kleinen Frau die Rede. Ich glaube, man sollte nicht vergessen, dass der kleine Mann oder die kleine Frau die Haupteinkommensquelle ist das Arbeitseinkommen. Ja, die unteren 40% haben so gut wie kein Vermögen. Das heißt, von denen wird niemand enteignet, weil die haben gar nichts, das sie sparen können.
Aber Herr Schiewitz, das habe ich ja vorhin erklärt, die haben aber auch keine Chance, ein Vermögen aufzubauen.
Moment, aber sie haben Arbeitseinkommen. Das heißt, eine Politik, sei es jetzt nun Geldpolitik oder Finanzpolitik, die darauf aus ist, dass der Arbeitsmarkt gut läuft und die Arbeitslosenquote niedrig bleibt, wie wir sie in der Krise ja gesehen haben, sie ist ja eben kaum angestiegen, die Quote, die ist für die Menschen mit wenig Einkommen bei weitem die wichtigste Politik und nicht so sehr die Zinspolitik.
Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit.
Dann hat er beides gehabt nachher.
Ja, gut.
Stimmt.
Nein, ich meine, sowas geht nicht auf. Das wollte ich nur sagen. Mhm. Helmut Schmidt hat ja im Grunde gesagt, wir müssen höhere Inflation in Kauf nehmen, damit die Konjunktur besser läuft, damit die Wirtschaft wieder anspringt oder damit die Wirtschaft eben Fahrt aufnimmt. Und am Ende ist Deutschland wie auch andere Länder, die diese Politik verfolgt haben, in der sogenannten Stagflation versunken. Also man hatte wirtschaftliche Stagnation und gleichzeitig hohe Inflationsraten. Das kann man nicht wollen und das will auch niemand, dass sich das wiederholt. Wobei man eben sagen muss, dass die Phasen eines negativen Realzinses in ganz langen Phasen der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Realität waren. Nicht? Also selbst wenn man sagt, jetzt sind die Zinsen null und die Inflation ist 3%, also verliert der arme Mann, der gespart hat, sein Geld. Der verliert es natürlich auch, wenn die Zinsen 6% sind und die Inflation ist 9.
Trotzdem haben die Deutschen eine riesen Inflationsangst. Also woher kommt die? Liegt es wirklich an diesem in unser aller Gedächtnis eingebrannten Trauma aus der Weimarer Republik mit Hyperinflation?
Es gab ja nicht nur die Weimarer Republik und die Inflation, die Hyperinflation von 1923, sondern es gab ja dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg in der Währungsreform, die wir ja als positives Ereignis geframed haben historisch und gesagt haben, damit hat das deutsche Wirtschaftswunder angefangen. Hm. Aber das war natürlich auch eine gewaltige Enteignung von Geldvermögen, die dahinter steckte. Nicht? Insofern ist das eben noch nicht 3 Generationen her, sondern 2. Und ich glaube tatsächlich, dass es für Deutschland eben immer ein besonderer Wert war und besonders wichtig war, stabiles Geld zu haben, wichtiger als in anderen Ländern. Und ich glaube, dass auch der Erfolg der Volkswirtschaft, also zu sehen, dass man Wohlstand auch ohne staatlich induzierte Inflation haben kann, gutes Lebensgefühl vielleicht auch haben kann, dass das natürlich den Stabilitätsgedanken in Deutschland auch sehr positiv besetzt hat.
Das würde ich genauso sehen. Ich glaube trotzdem, dass es eine gewisse Fehldeutung auch der Geschichte gibt, weil an die Hyperinflation der 20er Jahre erinnern sich alle der frühen 20er Jahre, aber an die danach kommende Deflation mit Massenarbeitslosigkeit und Preisverfall, ja nicht Preisanstieg, sondern Preisverfall, erinnert sich kaum jemand. Und die war das ja dann, die die Nazis in die Macht gebracht hat. Ja? Also die Deflation war 29-30 und die Hyperinflation war 10 Jahre vorher. Sozusagen die zeitliche Nähe zum Nationalsozialismus ist von dieser Massenverelendung der Deflation näher als die der Inflation. Aber diese Phase der Geschichte haben wir so ein bisschen vergessen, glaube ich.
Ja, nee, das ist aber falsch, weil also die NSDAP wurde ja schon früher gegründet.
Ich weiß, aber sie hatte 2%.
Ich würde gerne noch eine Anmerkung machen. Es hat ja noch eine dritte Währungsreform gegeben und die darf man, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht vergessen. Die hat 1990 stattgefunden. Ja, und in diesem Zusammenhang sind ja ostdeutsche Geldvermögen ebenfalls entwertet worden. Die sind zwar umgestellt worden auf D-Mark und man hatte das Gefühl, das ist irgendwie auch ein Wohlstandsgewinn, aber dass eben auch das Ersparte, der Wohlstand, den Ostdeutsche angespart haben, in dieser Währungsreform ebenfalls entwertet und einem Währungsschnitt unterlegen ist, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt eine Generation in Deutschland, die heute lebender Deutscher, die da auch eine sehr lebendige Erinnerung daran haben.
Also 3 Währungsunionen in 100 Jahren, das heißt, die nächste ist eigentlich überfällig.
Keynes hat mal gesagt, Inflation macht manche arm und andere reich und diese, ich zitiere es mal, willkürliche Neuordnung des Reichtums, die beeinträchtige das Vertrauen in die Gerechtigkeit. Was macht das denn mit einer Gesellschaft, wenn die einen eben das Gefühl haben, jetzt ist die Inflation höher, jetzt habe ich noch weniger, als ich vorher schon habe. Andere, die Aktien haben oder viele Häuser, die sagen, juhu, die Inflation ist hoch, mir geht's noch besser als je. Da verändert sich ja auch ein gesellschaftliches Klima, Frau Weidenfeld.
Ja, ich glaube, dass das natürlich an die Fundamente eines als gerecht empfundenen Wirtschaftslebens geht. Wenn man den Eindruck hat, derjenige, der spart, der sorgsam auf seinen Wohlstand achtet, der den bewirtschaftet, der es fürs Alter spart, der Vorsorge trifft, der wird bestraft. Und der Windhund, der eben in den Tag hinein lebt und Schulden macht, der wird belohnt. Und das ist genau das, was in der Inflation passiert, wenn die Zinsen eben nicht steigen. Und das rührt schon an das Gerechtigkeitsgefühl in einem sehr grundsätzlichen und prinzipiellen Sinn. Da muss man eben schon sagen, dass jemand mit einem niedrigen Einkommen, mit wenig Lohn, mit wenig Vermögen natürlich dann unter dem Preisanstieg besonders leidet. Es sei denn, es gelingt ihm, und das ist ja das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, im kommenden Jahr, deutliche Lohnerhöhungen durchzusetzen. Und dafür gibt es einige Hinweise, dass das sein könnte. Und dann gibt es eben diese Gefahr, dass eine Lohnpreisspirale in Gang kommt, wo man eben praktisch immer wieder kurzfristige Gerechtigkeitsfragen verhandelt und klärt, um dann in der nächsten Runde schon wieder sich betrogen zu fühlen. Und das ist, das würde ich sagen, das große Trauma inflationärer Phasen, dass man eben immer wieder sich am Ende enteignet fühlt.
Würde ich zustimmen. Also ich glaube, niemand hier am Tisch will Inflation. Ja? Und deswegen haben wir ja Zentralbanken gegründet, unabhängig gemacht.
Naja, damit was heißt, niemand am Tisch will Inflation? Wir haben, die EZB hat sich auf 2% festgelegt oder plus minus ein bisschen.
Fast auf der ganzen Welt ist die Zielrate der Preisstabilität 2%. Bei 2% gibt es auch noch nicht diese gravierenden gesellschaftlichen Entwicklungen. Die sind eher so ein Schmiermittel, weil man es nicht genau messen kann. Deswegen sagt man, wir machen nicht 0, sondern 2%. Mhm. Wenn wir jetzt tatsächlich langfristig bei 5, 6, 7, 8, 9, 10 zweistellig, wie Herr Friedrich gesagt hat, lägen, dann würde ich auch ein sehr großes soziales Problem sehen. Ich glaube nur nicht daran, dass sich das sich materialisiert. Deswegen halte ich es gefährlich, sozusagen dieses kurze Überschießen, das wir jetzt beobachten, gleich als inflationäre Phase zu deuten. Denn wenn das wieder im nächsten Jahr wieder zurückgeht, was ja die meisten Prognosen vorhersehen, dann sind auch die Gerechtigkeitsfolgen nicht so gravierend.
Ich finde, die grundsätzliche Frage ist eben, ob die Notenbanken nach dieser Phase, die ja von 2008 und wenn man den 11. September von 2001, also den Anschlag auf das World Trade Center, dazu nimmt, also seit 20 Jahren agieren die Notenbanken jenseits der Normalität. Und die Frage, sind die in der Lage, diese Normalität wieder zu implementieren, ohne dass es zu Ausschlägen und Schocks in beide Richtungen kommt? Das ist, glaube ich, der Punkt, wo man wirklich drüber nachdenken muss und auch wirklich ernsthaft darüber diskutieren muss, ob eben das Instrumentarium heute noch dasselbe ist und ob das, was wir erwarten, noch realistisch ist, wenn man eben schaut, wie haben die Notenbanken im 20. Jahrhundert Inflation bekämpft, werden die das im 21. Jahrhundert noch genauso tun und genauso tun können. Und da habe ich in der Tat Zweifel.
Genau. Wobei man schon auch sagen muss, diese 20 Jahre seit Lehman Brothers oder seit dem World Trade Center, das waren ja Jahre fast ohne Inflation. Das waren ja alles Jahre, in denen Inflation unter dem Zielwert lag. Und zwar deutlich, da sprachen wir über Deflation in Deutschland. Und es ist wirklich jetzt nur seit ein paar Monaten, dass sie mal kurz drüber liegt. Das will ich nicht verharmlosen, aber muss es schon auch in Perspektive setzen.
Gut, aber genau, aber ich meine, genau das ist die Frage. Wenn wir 20 Jahre Ausnahmesituation hinter uns haben, in denen die Zinsen zu niedrig waren, um gesundes Maß an Geldentwertung und Entwertungserwartungen auch bei den Konsumenten zu haben, wird es gelingen, dann in den nächsten 5 oder 10 Jahren in einem Normalbetrieb wieder das Zinsniveau so anzupassen, dass man eben auf der einen Seite das, was man als gesunde Inflation bezeichnet, also so um die 2%, dass man das hat, ohne auf der anderen Seite entweder die Geldentwertung aus dem Ruder läuft oder die Zinsen. Weil wenn die Zinsen aus dem Ruder laufen, dann werden wir uns in einer Rezession wiederfinden. Und das will ja auch keiner.
Wenn Sie sagen, die EZB müsste jetzt eigentlich eine Entscheidung treffen und vielleicht auch raus aus dieser sehr lockeren Geldpolitik, dann ist schon die Frage, welche Auswirkungen das auf die einzelnen Staaten hat. Eigentlich der gemeinsame Nenner der Staaten scheint irgendwie so Geld ausgeben zu sein. Wenn das jetzt nicht mehr so leicht möglich ist, einfach weil die Zinsen auch wieder steigen, welche Gefahr birgt es dann auch so für eine mögliche inflationäre Dynamik?
Ja, Europa kann auseinanderbrechen, das ist ja ganz klar. Und wir sehen ja, dass jetzt schon die Geldmenge exponentiell steigt, die Schulden steigen. Und wir sehen natürlich, dass Inflation auf der einen Seite die Bevölkerung spaltet in arm und reich oder immer noch reicher und immer noch ärmer. Und dass natürlich dann, wenn die EZB tatsächlich die Zinsen erhöhen würde, dann die Südschiene Europas in enorme Probleme kommen würde. Dann hätten wir ein Problem mit der Europäischen Union und ob vielleicht nicht einzelne Länder aus der EU ausscheren würden.
Aber ich finde halt eben, letztlich ist doch die Frage, ob gerade, und ich finde gerade Italien ist doch ein interessantes Beispiel dafür, dass man ein Land, von dem wir vor 10 Jahren alle noch gesagt hätten, da wird sich nie was tun und da wird sich nie was bewegen. Wir sehen in den letzten 1,5 Jahren da eine ganz erfreuliche Entwicklung. Das gilt für Griechenland, für Portugal auch.
Aber es reicht nicht, Frau Weidenfeld, das ist mir doch mal ehrlich.
Ja, das ist die große Frage, ob es reicht oder ob es nicht.
Und die EZB ist im Dauerkrisenmodus, Sie haben es richtig gesagt, eigentlich alle Notenbanken in den letzten 10, 20 Jahren, die kommen aus dieser Misere nicht mehr raus. Die haben sich selber eine Sackgasse manövriert, der niedrigen Zinsen und des ständigen Gelddruckens. Ohne die EZB wäre Italien schon längst bankerotta. Und jetzt hat man
Ich bin echt beeindruckt, was Sie alles wissen, Herr Friedrich. Ich würde immer sagen, das ist ein Risiko, ja, aber wir wissen es doch nicht.
Wir können wetten.
Nee, wir machen hier keine Wetten, okay, sondern wir halten fest, dass Frau Weidenfeld der Meinung ist, die EZB müsste handeln. Im Moment sieht es aber nicht danach aus.
Doch, das macht sie doch. Die EZB hat doch angekündigt, dass sie aus diesem Programm langsam aussteigen will. Die Frage ist ja, was heißt handeln? Ja? Heißt es, dass von morgen die Zinsen von 0 auf 5% hochgesetzt werden sollen? Dann glaube ich, in der Tat hätten wir sehr, sehr große Schwierigkeiten in Europa. Die Kunst wird ja sein, langsam aus diesem Notfallprogramm rauszukommen und zu einer Normalisierung zu kommen. Ist das riskant? Auf jeden Fall. Muss das scheitern? Nicht unbedingt. Also das kann ja alles auch gut gehen. Ich will nochmal sagen, dass wir kommen gerade aus einer der größten Krisen der letzten Jahrhunderte, die wir einigermaßen gut gemanagt haben wirtschaftlich in Deutschland. Ja? Also nichts von den Horrorprognosen ist keine einzige eingetreten. Mhm. Wir haben heute niedrige Arbeitslosigkeit, wir haben ein bisschen höhere Staatsschulden, 10 Prozentpunkte. Nur 10 Prozentpunkte trotz dieser Megakrise. Und sonst sieht es eigentlich in dem Land eigentlich wieder ganz gut aus wirtschaftlich. So, und jetzt ist der nächste Schritt eben aus diesem Krisenmodus rauszukommen. Aber es ist nicht so, dass das alles scheitern muss. Das sind schon auch kluge Leute, die versuchen, das gut zu steuern.
Die Frage der Inflation, die ist natürlich gesellschaftspolitisch auch brisant. Jetzt, wenn man sich diesen aktuellen Vorwahlkampf anschaut, haben Sie das Gefühl, dass es in der Politik auch ein Bewusstsein dafür ist, dass Inflation eben ein wichtiges Thema ist und dass es die Menschen umtreibt und dass es eben auch Zündstoff bietet?
Herr Söder hat ja jetzt eine Inflationsbremse verlangt.
Inflationsausgleich hat er verlangt.
Genau, Ausgleich, genau dass dann Menschen Geld bekommen, beziehungsweise dass man jetzt auf die Inflation stärker achten muss. Die Politik realisiert langsam, dass es doch was Nachhaltiges ist und nicht nur temporär. Und dahingehend werden sie jetzt auch aktiv.
Ja, aber ich meine, das ist doch ein Witz.
Also natürlich,
ist
Populismus.
Sagen, wir bekämpfen Inflation, natürlich, indem wir den Bürgern einen Inflationsausgleich geben. Das ist totaler Quatsch.
Ja.
Was wichtig ist, ist, dass die Europäische Zentralbank jetzt überlegt und klug und schrittweise aus diesem Sonderprogramm, aus der Sonderkonjunktur, aus der Sondernot aussteigt und eben einen vernünftigen Kurs fährt.
Worauf müssen wir uns denn vielleicht noch ein kleiner Blick in die Glaskugel einstellen? Wir haben schon von Herrn Friedrich gehört, der rechnet mit zweistelligen Inflationsraten. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Was glauben Sie, wo kommen wir in den nächsten Monaten und dann auch 2022 raus?
Also wir werden jetzt im Herbst, werden die Raten auf jeden Fall nochmal steigen, aufgrund dieser Sondereffekte, Mehrwertsteuersenkung, wieder Erhöhung. Und dann werden sie ab Januar, Februar anfangen zu sinken. Und Mitte des Jahres dürften sie wieder unter 2% liegen. Das wäre so meine Schätzung.
Wir haben eine Rentenerhöhung von 5%
genau. Und
wir haben eine Lohnrunde, die deutlich über 3% liegt. Dann wird es eben anders ausgehen. Und dann haben wir wirklich Grund, ernsthaft darüber zu reden, wie man die Inflation bekämpft.
Preistreiber Pandemie. Was kostet uns die Inflation? Das war unser Thema heute. Zu Gast im SWR2-Forum waren die Wirtschaftsjournalistin Dr. Ursula Weidenfeld, der Finanzexperte und Autor Marc Friedrich und Marc Schieritz, Finanzjournalist der Wochenzeitung Die Zeit. Und mein Name ist Geli Hensoldt.